السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Willkommen zur sechsten Folge der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir machen es wie immer. Wir beginnen mit der wunderbaren und bekannten Dua unseres geliebten Propheten Musa alaihi salam. Diese ist unter anderem auch im Koran wiederzufinden. Und wenn Allah uns so eine Dua mitgibt, dann sind wir echt blöde, wenn wir sie nicht nutzen. Und deshalb Bismillah. Rabbi shrah li sadri, O Allah, weite meine Brust, wa yassir li amri, erleichtere mir meine Angelegenheit, wa hlul 'uqdatan min lisani, löse den Knoten von meiner Zunge, yafqahu qawli, sodass sie mich verstehen. Wir hatten in den letzten Folgen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, aber nicht über sein Prophetentum. Und in dieser Zeit ist ja vieles passiert, sei es vor dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also vor seiner Geburt und auch danach. Und dennoch, obwohl schon so viel passiert ist, habe ich euch eigentlich nur einen groben Überblick verschafft bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo wir gelandet sind. Es gibt sicherlich einige von euch, die vielleicht auch mal woanders die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört haben und auch vieles mitgenommen haben. Manche haben immer nur so Puzzlestücke mitgenommen und kennen nur einige Teile des Propheten und seines Lebens, sallallahu alaihi wasallam. Allerdings ist es auch bei mir und wahrscheinlich bei vielen von euch so, selbst wenn man über das gleiche Thema immer wieder etwas hört und man denkt sich, okay, wieder Sira oder wieder dieser Hadith oder wieder dieses und jenes Thema, das andere Thema, dann würde man trotzdem immer etwas mitnehmen können, subhanallah. Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist wie bei mir. Bei mir ist das wie, als hätte ich ein großes Bild. Ich weiß, dass da ein Bild ist mit vielen Puzzlestücken und die liegen alle durcheinander rum. Und immer dann, wenn ich einen neuen Vortrag höre oder neue Informationen bekomme oder lese, dann nehme ich so ein Puzzlestückchen und setze das an die richtige Stelle, subhanallah. Und es ergibt immer mehr und mehr Sinn. Das Bild wird immer farbreicher und genauer und man kann dann langsam, aber sicher erkennen, wo man ist und dass man dieses Bild langsam vervollständigt. Der Islam ist aber so schön und Allah hat es für uns so gemacht, dass wir wahrscheinlich niemals komplett zu Ende lernen können, was der Islam bedeutet. Dass wir den Islam zu 100% so verstehen können, dass wir sagen können, wir haben alles verstanden, wenn es um die islamische Wissenschaft, um islamisches Wissen an sich geht. Denn sowohl die Gelehrten als auch Leute, die sich damit beschäftigen, merken sehr schnell, dass sie in ein Loch verfallen und merken dann direkt, so viel weiß ich eigentlich nicht. Und das ist ein Teil der Bescheidenheit. Und das sollte man sich aneignen. Und das erleben wir tagtäglich, wenn wir uns mit islamischen Themen beschäftigen, dass wir auf einmal Dinge hören vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir vorher nicht gehört haben. Und auch Dinge gehört haben, die uns vielleicht dann doch bekannt sind. Und das passiert oftmals auch bei der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ihr habt dann zum Beispiel bei einem die Sira gehört und bei mir die Sira gehört. Ihr habt Dinge gehört, die ihr bei mir nicht gehört habt. Die habt ihr woanders gehört und andersherum. Und somit ergibt es immer mehr und mehr Sinn. Und dann kann man auch sehr, sehr gut auch vergleichen und schauen, inwiefern das alles zusammenpasst. Und dann hat man so eine gewisse Stringenz. Das heißt, es ergibt dann irgendwann mal auch Sinn. Bismillahirrahmanirrahim. Wir sind also jetzt bei diesem Zeitpunkt, wo der Prophet laut der Sicht der Menschheit noch kein Prophet war. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Denn aus der Sicht des Menschen ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch kein Prophet gewesen, bis er 40 wurde. Das heißt, zu seinen Lebzeiten war er Muhammad as-Sadiqul Amin, derjenige, der die Wahrheit spricht und derjenige, dem man vertraut. Aber er war nicht an-Nabi, er war nicht ar-Rasul. Er war Muhammad, der Respektvolle, der Ehrliche. Doch wenn wir aus unserer Sicht, aus islamischer Sicht, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, dann sagen wir, er war immer Prophet. Denn der Prophet ist nicht Prophet geworden, sondern es war für ihn bestimmt. Also es war für ihn bestimmt, dass er schon immer Prophet war. Denn aus der Sicht des Schöpfers von Allah, aus seiner Sicht, existiert ja keine Zeit und kein Ort. Und all das, was wir erleben, ist für Allah nur ein einziges Ereignis. Und das muss man sich sehr, sehr schwierig vorstellen, aber das muss man sich mal versuchen, auf der Zunge zergehen zu lassen. Unsere ganzen Probleme in unserem Leben, unser Hab und Gut, unsere Trauer, unser Schmerz, unsere Freude, unsere Erfolge, unsere Familie, diese gesamte Welt, unsere Existenz, alles Mögliche drumherum ist für Allah im Endeffekt nur ein Ereignis. Wie so ein Punkt in der To-Do-Liste. Also, es ist einfach schon passiert bei Allah, weil bei Allah die Zeit nicht vergeht. Dementsprechend war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Allah immer ein Prophet. Und das Interessante haben wir auch beim Koran. Ne? Der Koran, der ist ja für uns herabgesandt worden. Der Koran wurde aber nicht dementsprechend vorbereitet, dass der Koran immer zu der richtigen Zeit im Endeffekt dann sozusagen Jibril alaihi salam übergeben worden ist und er dann den Koran als Vers oder die Verse niedergegeben hat. Nein, der Koran wurde herabgesandt auf den siebten Himmel. Ich weiß jetzt nicht, es müsste der siebte Himmel sein, auf die niedrigste Stufe im Endeffekt, die am nächsten ist zur Erde. Und dort war er schon vorbereitet. Das ist unter anderem auch eine Sache der Allmacht Allahs. Das heißt, er kennt die Zukunft und dementsprechend ist der Koran schon niedergeschrieben, nur jetzt wird er häppchenweise uns mitgegeben. Das heißt, es stand schon alles dort fest. Warum ist das interessant? Weil es gab oder es gibt Verse, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitbekommen hat, herabgesandt bekommen hat, die dann aktuell waren. Das heißt, die haben sich auf aktuelle Ereignisse bezogen, wie zum Beispiel Ghazwat Uhud, Ghazwat Badr und so weiter. Diese Schlachten, die stattgefunden haben. Das heißt, diese Verse waren schon zigtausende Jahre und mehr vorher niedergeschrieben, obwohl die Sachen erst später passiert sind. Das zeigt noch einmal diese, ich sag jetzt mal, Relation, Zeit, Raumverhältnis, diese Zeit, die wir haben, die Zeit, die Allah hat. Allah hat bzw. ist unabhängig von Zeit, gibt uns aber mindestens zwei oder auch mehr Beispiele darüber, dass die Zeit für ihn mehr als nur relativ ist und er sie strecken kann und kürzen kann, wie er möchte. Wie zum Beispiel, er erwähnt in einem Vers, ein Tag in Yawm al-Qiyamah ist wie 50.000 Jahre und dann in einem anderen Vers heißt, ein Tag bei Allah ist wie 1.000 Jahre. Das heißt, Allah spielt mit der Zeit, wie er möchte. Und er kann das groß und klein machen, wie er möchte. Damit zeigt er noch einmal, ich bin unabhängig davon. So, ich mache, was ich möchte im Endeffekt. Ne? Das zeigt uns noch einmal unsere völlige Abhängigkeit von Allah. Und das wiederum macht uns zu Muslimen. Du bist ein Muslim, du ergibst dich mit vollem Gewissen und Wissen. Körperlich, geistig, komplett ergibst du dich deinem Schöpfer, weil dir bewusst ist, dass du im Endeffekt komplett abhängig bist. Du bist abhängig, komplett. Niemand kann sich davon freisprechen. Jeder Mensch dieser Welt, unabhängig ob Muslim oder nicht Muslim, ist ein Abd, ist ein Diener Allahs und du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kommst da nicht raus. Das wollte ich nur einmal als kleinen Exkurs mit reingeben hier zu der Sache, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eben immer ein Prophet war. Nun kommen wir zu den letzten Ereignissen, bevor die Offenbarung zu ihm kam. Und es gibt Hadithe darüber. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war mit Ali radiallahu anhu unterwegs und so berichtete Ali radiallahu anhu darüber, dass er Wunder miterlebt hatte. Also Mu'jiza, Mu'jizat. Und das waren eben so Wunder, die normal waren für einen Propheten, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der letzte Prophet und man wusste schon vorher, dass vor allem Propheten solche Wunder erleben. Und natürlich vor allem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlebte solche Wunder ziemlich oft und die auch noch bevor das Prophetentum zu ihm kam, zu seinen Lebzeiten, bevor die erste Offenbarung zu ihm kam. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu berichtete, dass er sagte, ich war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka in einer der Nachbarschaften unterwegs. Er hat zu keinem Stein geschaut oder zu keinem Baum geschaut, das nicht zu ihm dann sagte, Assalamu alayka ya Rasulallah oder Assalamu alaikum ya Rasulallah. Das ist ein Hadith, da kann ich euch sogar die Nummer noch direkt mitgeben, könnt ihr nachschauen, Sahih, den gibt es in verschiedenen Auslegungen, müsste zwei davon geben. Der ist Sahih überliefert von Tirmidhi, Nummer 3626 für diejenigen, die nachschauen möchten. Alleine das zeigt schon einmal, also noch ein weiteres Mal, dass Ali ibn Abi Talib das bezeugt, dass es bevor die erste Offenbarung zu ihm kam, er schon gesehen hatte. Unter anderem kann das auch einer der Gründe sein, dass er schon davon Zeuge war, dass er der erste Muslim war. Es gibt zwei verschiedene Überlieferungen, wer der erste Muslim war, entweder Ali oder Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhuma. Aber er gehört auf jeden Fall zu den allerersten Muslimen mindestens, und wenn nicht, war er sogar der erste Muslim schlechthin, der nach Khadija radiallahu anha den Islam angenommen haben soll, wahrscheinlich. Und ich meine, wenn du dabei gewesen wärst und das gesehen hast, bevor überhaupt die erste Offenbarung zu ihm gekommen wäre, wäre das vielleicht auch für dich ein Argument zu sagen, das kann nicht normal sein, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, und das könnte durchaus ein plausibler Grund sein, um zu sagen, ich brauche keinen Beweis mehr dafür, das war schon Beweis genug für mich, dass wenn sogar die Bäume und die Steine sich im Endeffekt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar begrüßen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich zurückgezogen. Und viele wissen ja, wohin. Und wir hatten schon einmal darüber gesprochen, als wir über die Bibel sprachen, über die Stellen, die in der Bibel stehen, wo über Hira gesprochen wird. Und die Höhle Hira wird erwähnt, sowohl in der Bibel als auch in verschiedenen Schriften, dass dort etwas passieren wird. Unter anderem ist dieser Ort bekannt als Paran in der Bibel. Das ist die Wüste bzw. das Gebirge des Parans oder Faran auf Arabisch. Dort in der Nähe haben sich so oder so viele Juden versammelt. Und die Juden haben ja auch viel Glauben geschenkt an die späteren Schriften. Trotzdem, auch wenn sie Juden geblieben sind, haben sie schon gedacht, und auch in ihren Schriften steht vieles drin, dass irgendwo da der Prophet Muhammad bzw. ein Prophet kommen muss. Sie wissen gar nicht, wie er heißt, sie wissen nur, dass da einer kommen wird. Und wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass sie sich in der Nähe versammelten, das heißt in Mekka und Medina und so weiter. Das heißt, vor allem aber auch in Medina waren extrem viele jüdische Stämme angesammelt, haben sich dort angesiedelt, haben sich gefreut, haben untereinander schon gefragt, und habt ihr ein Kind gesehen mit einem Merkmal, mit einem Muttermal, mit diesem und jenem, also mit den Sachen, mit denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eben angekündigt worden ist in deren Religion. Er hat sich eben sehr gerne in der Höhle von Hira in Jebel Nur, im Berg des Lichtes auf Deutsch, zurückgezogen. Und dieser Ort ist in der Nähe, also Paran, ist in der Nähe des modernen Saudi-Arabiens im Endeffekt. Ne, in dem Teil, wo wir uns heute im Endeffekt, wo wir Jebel Nur kennen. Und der Berg des Lichts, Jebel Nur, ist eben auf dem Weg, wenn man von Jeddah nach Mekka geht, sieht man ihn. Der ist deutlich zu erkennen. Er ist groß. Er ist nicht so klein, wie man denkt, so, ja, ist ein kleiner Berg, den sieht man schon, wenn man vorbeifährt. Beim Hochsteigen braucht man etwa 20 Minuten, wenn man sportlich ist. Manche brauchen noch 30, manche brauchen noch länger. Und das unter den heutigen Umständen, da wo Wege vorbereitet worden sind, da wo gezeigt wird, in welche Richtung man gehen soll. Also es hat nichts damit zu tun, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf sich genommen hat. Business wird dort gemacht. Ne, das ist halt einfacher gemacht worden. Du kannst trinken, zwischendurch kurz einen Stopp machen, dann verkauft man dir dann ein Gläschen Wasser oder Tee oder was auch immer. Und das ist natürlich dann viel, viel einfacher für die heutige Zeit, dort hinzukommen, zu diesem Jebel Nur, in die Höhle von Hira. Dass dort Business gemacht wird, muss nur ganz kurz erwähnen, muss nicht Negatives sein, es ist ja in Ordnung, ist ja auch legitim, dort Wasser zu verkaufen oder vielleicht auch die Wege zu ebnen, um es den Menschen zu vereinfachen, die vielleicht ein bisschen älter sind und das nicht schaffen könnten oder was auch immer. Also ich finde das an sich jetzt in diesem Fall nicht so verwerflich, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Es muss nicht sein. Es gibt eben diese Höhle, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich immer wieder zurückgezogen hat. Und er hat dort im Endeffekt Allah gedient, beziehungsweise gebetet, beziehungsweise Allah gedacht. Wie das war, das kann man nicht richtig beurteilen, darüber gibt es keine Hadithe. Zumindest ist mir nichts bekannt, und ich habe mich auch wirklich intensiv da irgendwie beschäftigt, aber ich habe nichts gefunden. Also es tut mir leid, wenn ihr was findet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich vor der ersten Offenbarung, wie er Allah gedient hat, in Jebel Nur bei Hira, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich habe darüber nichts Genaues gefunden und deswegen lassen wir das Thema so offen und werden da jetzt nichts rein philosophieren. Was wir aber wissen ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer Muslim war. Er hatte die Religion von Ibrahim alaihi salam. Seine Vorfahren haben das Gleiche gemacht. Sie haben auch sowas Ähnliches gemacht, indem sie sich zurückgezogen haben. Aber natürlich beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist es sehr, sehr deutlich, vor allem bei Hira gewesen. Und diesen Rückzug aus dem Alltag, den machen auch viele bald im Ramadan, vor allem in den letzten 10 Nächten von Ramadan. Dafür gibt es einen sehr, sehr bestimmten, sehr, sehr genauen Begriff, nämlich I'tikaf. Das ist so dieser Rückzug aus dem Alltag. Man will weg von diesen ganzen alltäglichen Sachen, von dem Stress und von der Arbeit und was auch immer. So wirklich nur der Fokus auf dich selbst. Nur der Fokus zwischen dir und Allah. Keinem anderen Menschen. Nur du und Allah. Fertig. Und das war natürlich der beste Ort für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das zu tun. Und er verbrachte manchmal auch Tage dort in dieser Höhle, mehrere Tage, und er hat dann Proviant mitgenommen, um eben dort länger bleiben zu können. Er liebte es eben, auch allein zu sein, beim Gedenken. Er wollte allein sein. Bis an einem Montag in Form eines Menschen jemand zu ihm kam, und viele wissen, wer das war. Ja, der Erzengel schlechthin, Jibril alayhi salam. Über Jibril a.s. kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel erzählen. Jibril a.s. ist ja im Endeffekt der Engel, der die gesamte Geschichte der Menschheit von A bis Z mitbekommen hat. Denn er war der Engel, der im Endeffekt zu allen Propheten gesandt worden ist. Man darf das nicht unterschätzen. Er gehört zu den mächtigsten Engeln, wenn nicht sogar der mächtigste. So beschreibt ihn Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti. Er sagte zu ihm, dass Jibril a.s. aufgrund seiner Aufgabe, und so hat er es beurteilt, je größer die Aufgabe, und seine Aufgabe war die größte wahrscheinlich, zumindest die für uns ersichtlich ist, desto größer bzw. mächtiger und wichtiger ist der Engel. Und über Jibril a.s. kann man echt sehr viel erzählen, wie welches Aussehen er hatte, was war sein ursprüngliches Aussehen, beziehungsweise was ist sein echtes Aussehen, welche Macht hat er, was war seine Reaktion zu bestimmten Situationen bei der Menschheit. Es gibt ja eine schöne Geschichte oder eine, ich sag jetzt mal, sehr, sehr angespannte Geschichte zwischen ihm und Pharaon, oder welches Aussehen hatte er von den Menschen zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er kam ja auch oftmals in Form eines Menschen zu ihnen, und dann wurde berichtet, wie er aussah. Er sah natürlich nicht so aus wie Jibril alaihi salam in seiner Ursprungsform, denn würden sie ihn gesehen haben, darüber haben wir dann auch Berichte, würden die Menschen auf die Knie fallen oder vielleicht sogar direkt ohnmächtig werden, weil das für sie nicht ertragbar gewesen wäre, diese Macht zu sehen, diese schon, dass man selbst ohnmächtig wird, nur durch den Anblick von Jibril alaihi salam. Wie müsste es dann wohl sein, wo als Musa alaihi salam Allah darum bat, sich zu offenbaren, als Allah sagte, ich offenbare mich jetzt für einen Moment nur für den Berg neben dir, der dann einfach zu Staub wurde. Und das hat ihn dann schon dazu gebracht, ohnmächtig zu werden, ohne Allah zu sehen, nur indem er einen Berg sah, der zu Staub wurde, was für ihn einfach unglaublich war. Subhanallah, deswegen die Schöpfung Allahs ist so mächtig, dass wir als eine andere Schöpfung Allahs ohnmächtig werden könnten. Subhanallah, das nur für euch nochmal als Gedankengang. Schaut mal, wie schwach wir eigentlich sind und wie stark Allah auch seine Engel gemacht hat, die unter anderem auch mehrere Aufgaben erfüllt haben. Jibril alaihi salam kam nun das allererste Mal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi salam nach langer Zeit. Wir wissen aus den vorherigen Folgen, dass Jibril alaihi salam, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch ein Kind war, den ersten chirurgischen Eingriff unternahm an seinem Herzen. Darüber hatten wir eine Folge gemacht. Nun kam Jibril alaihi salam und sagte zu ihm, lies. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Angst. Er war ein Mensch wie du und ich, der auch Angst haben konnte, beziehungsweise Gefühle hat. Das ist völlig normal. Er ist eben das beste Beispiel für uns. Er ist der Mensch in, ich sag jetzt mal, der perfekten Art der Vorlebung, das heißt des Vorbilds für uns. So wie er das vorgelebt hat, ist er das perfekte Beispiel für uns. Und dennoch hat er auch Gefühle, wie wir es haben eben, und genau das macht ihn ja zum besten Vorbild für uns. Somit haben wir niemals eine Ausrede, ja, aber er ist ja der Prophet, der braucht doch keine Angst haben, er hat dies nicht und jenes nicht, überhaupt nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seit diesem Tag an eine Verantwortung auf seine Schulter gelegt bekommen, die für ihn hin und wieder so schwer gewogen haben, dass eben auch seine Gefühle extrem zum Vorschein gekommen sind. Und das ist auch nichts Schlimmes, das ist völlig normal. Jibril alayhi salam packte ihn fest zu, so heißt es im Hadith. Und bis der Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam fast nicht mehr antworten konnte, so sehr Angst hatte er. Und der Engel Jibril alayhi salam könnte, und das sind jetzt nur Vermutungen, den Propheten Muhammad sallallahu alayhi salam aus verschiedenen Gründen dazu aufgefordert haben zu lesen, obwohl dieser nicht lesen konnte. Jibril alayhi salam, natürlich war ihm das dann klar, okay, der kann nicht lesen. Das war klar. Doch Allah hat Jibril alayhi salam trotzdem geschickt und sagte, lies. Und das ist sehr interessant. Wie kann das sein, dass man zu einem Propheten einen Engel schickt, der nicht lesen konnte, und man sagt ihm, lies. Genau das, was er nicht konnte. Im Endeffekt war das eine Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden Offenbarungen, die dann kommen werden. Denn das bestätigt seine Analphabetie. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam konnte eben nicht lesen und auch nicht schreiben. Im Endeffekt bestätigt Jibril alaihi salam mit diesem Treffen der gesamten Menschheit direkt, er kann nicht lesen. Aufgepasst, dieser Mann kann nicht lesen und nicht schreiben. Und er hat sogar dann mehrmals gesagt, lies, lies, lies. Und wenn jemand in solch einer Situation ist, jetzt mal ernsthaft, wenn du lesen kannst und du tust nur so, als würdest du nicht lesen, was einige Leute behaupten würden, dass er ja ein Lügner sei, dann würdest du definitiv lesen. Du willst ja dein Leben retten, du hast Angst, du weißt gar nicht, wer das ist und du bist da total irritiert, was da passiert ist. Und daher ist es im Endeffekt ein Beweis noch einmal dafür, dass er einfach nicht lesen konnte. Er konnte nicht lesen und auch nicht schreiben. Außerdem bestätigt das nicht nur seine Analphabetie, es bestätigt auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch nie etwas mit Poesie zu tun hatte. Und wir wissen ganz genau, wie poetisch der Koran ist. Um das machen zu können, musst du auf jeden Fall lesen und schreiben. Und nicht nur lesen und schreiben, du musst auch Gedichte verfassen können. Und nicht nur das, du musst auch sehr kreativ sein. Du brauchst dafür Jahre, Jahrzehnte Erfahrung, um überhaupt Gedichte verfassen zu können. Was ist aber, wenn dann diejenigen, die das jahrzehntelang gemacht haben, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen und sagen, hada ajib, das ist etwas sehr, sehr Komisches, etwas Unmögliches. Wie kommt er mit solchen Worten, die nicht mal wir verfassen könnten, die so unglaublich sind, obwohl er nicht lesen konnte und nicht schreiben konnte? Das heißt, er hatte keine Bindung zum Lesen und Schreiben und das könnte auch eine Hikmah oder es ist eine Hikmah von Allah, um zu zeigen, das ist die Mu'jiza, das ist ein Wunder auch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallams, dass genau er, der eben nicht lesen, nicht schreiben konnte, mit einer Sprache kommt, die vorher noch nie jemand gehört hat, beziehungsweise mit einem Niveau kommt, das unvergleichlich ist. Wir reden von Sachen, die man immer vergleichen kann. Wir nehmen Gedichte, vergleichen dieses Sprachniveau. Das kann man heute immer noch machen. Aber da war es und ist es bis heute, subhanallah, unvergleichlich. Der Koran und seine Sprache, seine Art ist mehr, ist nicht nur einzigartig, wäre schon fast beleidigend, weil wir das auch zu anderen Sachen sagen. Es ist einfach göttlich. Khalas, es ist göttlich, es ist nicht von einem Menschen. Wäre das einzigartig, hätte es vielleicht ein Mensch machen können, aber es ist im Endeffekt göttlich, weil ich tue mir schwer, da einzigartig zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine. So sagte dann Jibril a.s. in diesem Moment, lies, wieder. So, lies, iqra, iqra, und hat sich wiederholt. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was soll ich lesen? Jibril führte fort, lies im Namen deines Herrn, der den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen hat. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Also lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Und dann ging es weiter, lies, und dein Herr ist der Edelste. Iqra wa rabbuka al-akram. Der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Alladhi 'allama bil-qalam, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Jibril ist im Koran auch erwähnt worden, mehrmals. Also Jibril a.s. hat seine Erwähnung und unter verschiedenen Namen auch noch. Jibr erstmal, also Jibril, der Name an sich, setzt sich aus Jibr und aus il zusammen. Das bedeutet so etwas wie Abd, dieses Schibr, also Diener. Und das il bedeutet Gott. Im Endeffekt Abdullah auf Arabisch, Jibril, der Diener Allahs, für diejenigen, die das noch mitnehmen möchten. Also Jibril bedeutet wortwörtlich übersetzt Abdullah bzw. der Diener Allahs. Das Wort Jibril erscheint dreimal im Koran, zum Beispiel in Surat al-Baqarah in der 97. und 98. Vers oder auch im 66. Sura. Ich habe es bei mir jetzt als Notizen reingeschrieben, für diejenigen, die es wissen wollen, 66,4. Jibril findet aber auch Erwähnung unter anderen Namen im Koran wie Ruh al-Amin im 26. Sura. Es bedeutet so etwas wie, es ist etwas Göttliches, also es ist eine göttliche Seele, weil Ruh al-Amin ist der Ruh von Allah, der kommt. Und so wird der Jibril alayhi salam bezeichnet. Und woanders heißt es auch Ruh al-Qudus, ne? Der Heilige Geist. Der Name Jibril betont die Rolle im Endeffekt noch einmal als Diener Allahs, als Diener Gottes, als Abdullah. Und im Endeffekt, weil er auch im Koran als Ruh al-Amin oder Ruh al-Qudus bezeichnet wird, zeigt es noch einmal seine direkte, enge Verbindung zu Allah und seine heilige Funktion, beziehungsweise seine besondere Funktion in der Aufgabe eben, die er mit Bravour natürlich gemeistert hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich diese Worte dann gemerkt und ging. Er ging nach Hause. Er ging zu seiner Frau Khadija radiallahu anha und sagte: Ich habe Angst. Ich habe Angst um mich selbst gehabt. Ich habe Angst zu sterben. Khadija radiallahu anha sagte: Du brauchst dir keine Sorgen machen. Du bist ein ehrlicher Mensch. Du unterstützt andere. Du bist gut zu den Gästen. Du hältst Kontakt zur Familie und so weiter. Also sie hat ihm gesagt, was für ein wunderbarer Mensch er doch ist und er soll sich keinen Kopf machen. Außerdem war er doch beliebt unter den Menschen. Er war beliebt. Bis zu diesem Zeitpunkt haben ihn alle geliebt. Sie haben ihn hochgeschätzt. As-Sadiqul Amin genannt. Und normalerweise, im Regelfall, brauchen Menschen nur Angst haben, wenn sie selbst anderen Menschen etwas angetan haben, wenn sie also Dreck am Stecken haben. Wenn du nichts hast, wenn du nichts zu verbergen hast, dann brauchst du dir auch gar keine Sorgen zu machen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, was ziemlich deutlich aufzeigt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, als er schon längere Zeit Prophet war und im Endeffekt eine höhere Macht hatte und schließlich geschätzt worden ist von seiner Umgebung, wo zum Beispiel dann, als Umar ibn Khattab radiallahu anhu darüber berichtete, dass ein Gesandter der Römer kam und fragte: Wo ist der Führer der muslimischen Welt? Das war eine Art Botschafter, der kam, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sehen. Dann kam Umar ibn Khattab und sagte: Da ist er. Und er zeigt auf einen Baum. Darunter ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er schläft dort, ne, unter dem Schatten. Und der Römer war total verwundert. Der Prophet stand weltlich in der Zeit über den Kaisern der Römer zu der Zeit. Also wir reden von nicht irgendeinem Menschen und für uns sowieso nicht als Mensch, aber für die anderen Menschen, die Nicht-Muslime, die denken sich: Wow, das ist so ein mächtiger Mann, er hat so viel Einfluss und er steht oder sitzt da einfach schlafend unter einem Baum irgendwo in der Öffentlichkeit, wo jeder Zugang zu hat. Verglichen dazu, geh mal zum römischen Kaiser, ne? Oder mach das mal heute, geh mal zu irgendeinem, der solch eine Macht besitzt. Kriegst du nicht hin. Du müsstest erstmal überhaupt einen Antrag schicken, dass du überhaupt ins Foyer gehen dürftest, ne? Also, du kommst da gar nicht weit. Du musst da erstmal durch. Und wenn du durchkommst, dann kommst du erstmal an ein Riesenschloss. Dann kommst du erstmal an den Vorhof. Da musst du durch 30.000 Türen gehen, damit man vielleicht am Ende vielleicht, aber nur vielleicht mit dem Sekretär sprechen darf, der dann sagt, ob du überhaupt weitergehen darfst, damit du vielleicht einen Termin abschließen darfst, ne, damit du dann den König oder den Kaiser treffen dürftest. So in etwa zum Vergleich mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sich einfach nicht so die Feinde gemacht hat wie andere Leute. Und wenn er in einem Streit gekommen ist mit anderen Leuten, dann wurde das relativ schnell geklärt. Denn im Koran gibt es auch den besten Hinweis darauf. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tat den Menschen an sich gut, auch den Feinden. Schaut mal, wenn du ein Prophet bist und du hast den Koran bei dir und im Nachhinein, obwohl du dich angefeindet hast mit dem einen oder anderen, was aber nicht heißt, dass man sich bekämpft, sondern man hat einfach nicht die gleiche Meinung, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trotzdem das Vertrauen von seinen Feinden bekommen, um auf ihr Hab und Gut aufzupassen. Also ich meine, was ist das für eine Position, die er erreicht hat unter den Menschen? Du bist ein Feind, aber er passt auf die Sachen auf. Das ist wie in etwa, als würdest du einem deiner Erzfeinde, mit dem du gar nicht zurechtkommst, und sagst, pass mal auf, hier, ich gebe dir 10.000 Euro, behalte das bitte bei dir und bald, wenn ich das wieder brauche, komme ich vorbei. Als würdest du dem vertrauen. Niemals. Das würde heute keiner tun. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nun anders in der Sache. So steht im Koran in der 41. Sure im 34. Vers, nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Freundschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Das ist ein Tipp für uns, für unser Leben. Wenn wir mit Menschen nicht zurechtkommen, egal wer das ist, erst einmal, solange die Menschen dir nicht direkt schaden, nicht aktiv schaden, ist es in Ordnung, mit diesen Menschen zumindest so zu verkehren, dass man ihnen etwas Gutes antut. Manchmal ist es auch gut, sogar bei den Menschen, die dir eigentlich schaden, dass du denen mal auch was Gutes tust, um zu gucken, wie reagieren sie darauf. Und oftmals, und das kann man bestimmt in der Psychologie irgendwo nachsehen, bin ich mir 100% sicher, denn wenn man jemandem etwas Gutes tut, der das von dir nicht erwartet hat, der dir eigentlich böse gegenüber gestimmt ist, dann kann das extrem verwirren auf seiner Seite. Erst einmal denkt er sich oder sie sich, ich bin doch im Streit mit dem, warum schenkt der mir jetzt hier Schokolade oder was auch immer oder warum ist er so nett zu mir? Und es macht dann für das Gegenüber so schwer, ihr macht es dem Gegenüber so schwer, weiterhin böse zu sein. Ihr macht es dem Gegenüber so schwer, vertraut mir, macht das und ihr werdet sehen, ekelhaft, geht nicht. Natürlich gibt es Menschen, die von Grund auf böse sind. Bei denen wird das wahrscheinlich nichts bringen. Also von Grund auf meine ich so, chalas, die haben so eine Stahlmauer zwischen ihren Gefühlen, dem Herzen und dem Verstand, oder was auch immer, da arbeitet gar nichts mehr zusammen. Und bei denen wird es natürlich unmöglich. Aber bei den meisten Menschen, so wie Allah das sagt, aber der Vers geht noch weiter. Da kommt noch ein darauffolgender Vers, der sehr interessant ist, sage ich jetzt sofort. Noch einmal, nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Allah trennt die gute von der schlechten Tat. Das hat nichts miteinander zu tun. Die gute hat einen ganz eigenen Effekt, die schlechte hat einen eigenen Effekt. Und Allah sagt, wehre, also verteidige das im Endeffekt, wehre mit einer Tat. Ne, und auf Arabisch wird das Wort idfa sogar benutzt. Also idfa ist so mehr als nur wehre. So idfa heißt so bezahle damit auch. So opfere dafür, mach wirklich alles, was du machen kannst, die besser ist. Also wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er sogar, pass auf, nicht mehr dein Feind, sondern sogar ein warmherziger Freund. Wenn Allah das sagt, warum probierst du es nicht aus? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es verstanden. Was ist mit dir? Wende es an. Du wirst mir danken. Wende es an und sei mal nett zu dem, der vielleicht nicht so nett zu dir ist, der sogar böse zu dir ist. Sei ganz korrekt. Sei im Gegenteil dazu einfach besser. Und selbst wenn es am Ende nicht funktioniert hat, dass er dann korrekt zu dir ist, khalas, du kannst sagen, ja Allah, ich habe es versucht. Und was steht denn jetzt im darauffolgenden Vers? Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Subhanallah, so steht es im Koran drin. Im Endeffekt werden das nur diejenigen auch machen, die im Endeffekt Sabr haben, standhaft. Und Sabr ist ein gewaltiges Wort. Und diejenigen, die im Endeffekt Geduld haben. Und Allah benutzt das ja auch. Ne? Er benutzt das Wort Sabr hier. Alladhina sabaru steht im Vers. Und Sabr wird hier als standhaft übersetzt. Und im Deutschen sagen wir ganz oft Geduld. Aber das ist mehr als nur Geduld. Es ist Standhaftigkeit. Es ist Geduld. Es ist, dass man etwas ausharrt, etwas aushält, dass man gewisse Sachen toleriert in seiner Umgebung, beziehungsweise auch vielleicht Sachen, die Zeit brauchen, dass man sagt, Bismillah, wird schon irgendwie, inshallah. Und wenn was Schlimmes passiert, dann bleibt man standhaft und sagt, Khair, inshallah, es wird schon irgendwie. In jeder Sache wird was Gutes sein. Das ist Sabr. Und Allah sagt, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighayri hisab, im Koran. Das heißt im Endeffekt, wir belohnen diejenigen, die standhaft sind, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Subhanallah. Also wenn du zu denjenigen gehören möchtest, die Yawm al-Qiyamah geduldig sind, zum Beispiel gibt es ein Tor im Paradies, Babul Kadhimina Anil Raif. Das sind diejenigen, die ihren Zorn unterdrücken. Das heißt, dass man auch geduldig bleibt in dieser Sache, dass man weiß, Khalas, ne, ich werde jetzt hier nicht ausrasten, alles gut. Du hast gerade großen Mist gebaut, aber ich bleibe trotzdem ruhig, alles gut. Dass das auch ein Teil deines Charakters ist und deines Sabrs widerspiegelt. Was meinst du, wie die Leute irritiert sein werden, wenn du extrem, wenn jemand Extremes gemacht hat, was dir geschadet hat und dir eigentlich auch schadet, du aber diesen Schaden annimmst als eine Sache, Khalas, wenn am Ende ich alles versucht habe mit dem besten Wissen und Gewissen und trotzdem ist dieser Schaden auf mich zugekommen, Alhamdulillah, ich raste jetzt nicht aus, alles gut, ich versuche runterzubleiben, ich weiß, wir sind emotional, ich kenne das, einfacher gesagt als getan, ich bin auch nur ein Mensch, der dann vielleicht emotional ausrasten kann, aber genau das ist ja die Prüfung. Das ist die Prüfung. In diesem Moment, wo es dir nicht gut geht, wo dir richtig wehgetan wird, dann, da zeigt sich ja dein Sabr. Dein Sabr wird nicht getestet, wenn dir nichts passiert. Dein Sabr wird auch nicht getestet, wenn dir nicht geschadet werden würde und so weiter. Das ist Sabr. Sabr ist vor allem in ganz schlimmen Momenten trotzdem standhaft zu bleiben, sich nicht zwingend zu beschweren, erst recht sowieso nicht bei Allah sich zu beschweren, bei gewissen Dingen gar nicht. Man beschwert sich nie bei Allah, denn das ist nicht unser Recht, das Allah gegenüber zu tun. Er hat im Endeffekt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die gleiche Botschaft erlangt. Die gleiche Botschaft erlangt wie die Propheten vor ihm. Also noch einmal, das war jetzt wieder ein Exkurs, wir sind rausgegangen aus der Zeit mit den Feinden des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie sie sich ihm gegenüber verhalten haben, beziehungsweise wie er sich ihnen gegenüber verhalten hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprach ja davon bei Khadija radiallahu anha, dass er Angst hat und so weiter. Sie sagte ihm, nein, du brauchst keine Angst haben und so weiter. Und dass ich das dann mit diesem Beispiel genommen habe, dass man eine schlechte Tat mit einer guten Tat wehren soll. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch keinen Grund, Angst zu haben vor seiner Umgebung, vor anderen Menschen. Vor allem deswegen, weil er bis zu diesem Zeitpunkt auch allgemein ein Mensch war, der auch anderen und seiner Umgebung immer Gutes getan hat. Und auch denjenigen, die vielleicht schlecht zu ihm waren, trotzdem, dass er zu denen gut war. Und das ist im Endeffekt das, was Allah uns hier mit diesen Koran-Versen mitgibt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gar keinen Grund dazu hätte, irgendwie Angst zu haben vor irgendwelchen Menschen. Erstmal wird er geschützt, das heißt spätestens nach dem Prophetentum, wo natürlich dann auch Leute ihn angegriffen haben, nicht weil er ihnen was Schlimmes angetan hat, sondern weil sie einfach nicht wollten, dass er die Botschaft weiter verbreitet, aber dazu kommen wir dann später, inshallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhielt die gleiche Botschaft wie die Propheten vor ihm. Und es ist auch die gleiche Herangehensweise, wie die Botschaft ihm mitgegeben wird. So heißt es in Surat An-Nisa im 163. Vers, gewiss, wir haben dir Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Ishaq, Ya'qub, Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Suleiman. So steht es in Surat An-Nisa im 163. Vers. Das heißt, hier wird nochmal deutlich gemacht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich einreiht in die Reihe, in die Liste der Propheten, die vor ihm waren, die ebenfalls die Offenbarung von Allah erhielten und er weitermacht. Ne? Er weitermacht. Also, dass er das Prophetentum und die Offenbarung weiter verbreitet, sich einreiht in diese ehrenvolle, edle Liste von Propheten, wie eben Ishaq, Ya'qub, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Suleiman a.s. und so weiter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte Jibril a.s. einst, Ma yamna'uka an tazuruna akthara mimma tazuruna. Was hält dich davon ab, mich öfter zu besuchen, als du es bereits tust? Und das hat den Hintergrund, dass Jibril a.s. hin und wieder kam und sehr sporadisch, also mal ja, mal nein, beziehungsweise es waren keine fixen Termine. Er kam jetzt nicht jeden Montag oder jeden Mittwoch um 19 Uhr, sondern er kam dann, und so wie es heißt jetzt, wenn Allah es ihm befohlen hat. Das zeigt uns aber auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril geliebt hat. Er hat ihn so sehr geliebt und vermisst. Das ist auf Arabisch auch anders zu hören. Ma yamna'uka an tazuruna akthara mimma tazuruna. Das hört sich so nach einer schon fast Liebeserklärung an. Ne? Er war der Lebensbegleiter mit ihm, Jibril a.s., mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Antwort darauf ist sehr, sehr simpel. Jibril a.s. antwortete dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit, indem er sagte, es liegt nicht in meiner Hand. Ich kann nicht einfach so entscheiden, dass ich mal zu dir komme und dich besuche. Es liegt nicht in meiner Hand. So heißt es in Surat Maryam im 64. Vers. Und die Engel sagen, wir kommen nur auf Befehl deines Herrn herab. Also die Engel haben keine Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob oder wann sie kommen, nur dann, wenn Allah es ihnen befiehlt. Nur bi'amri rabbik, illa bi'amri rabbik, außer durch den Befehl deines Herrn. Subhanallah. Das heißt, die Engel zeigen hier noch einmal deutlich, dass sie im Vergleich zu den Menschen nicht den Willen haben, das machen zu können, was sie machen wollen. Sie machen das, was Allah ihnen befiehlt, und sie machen das mit Liebe. Sie wollen es. Sie lieben es, Allah zu dienen. Sie lieben es, Allah zu lobpreisen und zu danken. Das sagen sie im Koran, und es gibt Engel, die Allah Sujud machen bis heute, und das ist diese Opfergabe, wo sie lieben, sie dienen Allah, und das machen sie, subhanallah. Es gibt darüber viele Geschichten. Doch das Interessante ist jetzt, schaut mal her, jetzt können wir nochmal einen kleinen Schlenker machen zu unserem Leben. Allah befiehlt auch den Menschen Dinge, die sie tun sollen. Wenn sie Allah dienen wollen, Allah lieben, dann tun sie es. Und Allah hat uns aber eine zusätzliche Sache gegeben, die die Engel nicht haben. Und die Engel haben natürlich noch ganz viele andere Sachen, die wir nicht haben. Aber das ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem Menschen und den Engeln. Viele von euch wissen es. Es ist der Wille. Das heißt, du entscheidest, ob du nach rechts oder links gehst. Allah sagt, geh nach rechts und du gehst nach links. Du musst mit der Konsequenz leben. Sagt Allah zu einem Engel, geh nach rechts zu diesem Zeitpunkt, er wird nicht eine Millisekunde zu spät nach rechts gehen oder nicht eine Millisekunde zu früh. Und wenn Allah dem Menschen sagt, mach das nicht und du machst es trotzdem, dann kannst du es machen, weil du bist kein Engel. Das ist der große Unterschied zwischen dir und einem Engel. Wir werden aber auch damit getestet. Das heißt, wir werden geprüft. Allah sagt, macht. Wenn ihr nicht macht, das ist die Konsequenz. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich, ich als Muslim kann nur dazu animieren, mach das, was Allah dir befohlen hat oder uns befohlen hat. Vor der Offenbarung hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also vor der Offenbarung mit Jibril alaihi salam, geträumt, dass das tatsächlich passiert. Also er hatte Dinge geträumt, die tatsächlich passieren. Und sowas Ähnliches. Und deswegen sagt man ja auch, also es gibt darüber Überlieferungen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon irgendwie trotzdem vorbereitet war, dass er das noch einigermaßen aushalten kann, was an diesem Tag passiert ist, bei den ersten Offenbarungen. Denn die Träume von einem Propheten, vor allem vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind dafür bekannt, dass sie wahr werden. Auch vorher schon. Und willst du wahre Träume haben? Ne, auch nochmal ein Schlenker zu uns. Viele denken sich, ja, wie kann man denn wahre Träume haben? Erst einmal musst du ein ehrlicher Mensch sein. Du musst Taqwa haben, du musst Gottesfurcht haben, du musst ein ehrfürchtiger Mensch sein. Du musst Allah richtig einschätzen, Allah richtig einordnen, zuordnen und dich selbst richtig einordnen. Das heißt, du musst verstehen, was es ist, ein Muslim zu sein. So sagt es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also du musst ein ehrlicher, ein wahrhaftiger Mensch sein. Dann wirst du auch als Mensch einen wahrhaftigen Traum haben. Denn die ehrlichsten Menschen kriegen die wahrhaftigsten Träume. So ist es im Islam. Es gibt Träume unterschiedlicher Art, Träume von Allah, Träume vom Shaitan, Träume vom Alltag, ne, von der eigenen Verarbeitung. Und oftmals träumen wir auch vom Alltag. Kennt ihr das? Das ist irgendwie so eine Vermischung vom Alltag. Man sieht Menschen, die man aus dem Alltag kennt. Man träumt auch manchmal, ich sag jetzt mal, relativ normale Träume, die realistisch geträumt werden, aber unrealistische Zusammenhänge, was auch immer. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel von mir, so verrückte Träume. Ich bin auf einmal verheiratet mit einer Person, die mit einer anderen Person verheiratet ist. Vielleicht habe ich mir das irgendwann mal erträumt, Allahu A'lam. Oder vielleicht bin ich irgendwo auf einem Turm, wo ich dachte, es wäre nicht mal schön da zu sein. Oder vielleicht habe ich irgendetwas anderes, worüber ich mal nachgedacht habe. Oder ich bin auf der Arbeit, weil der Alltagsstress mich verfolgt bis in den Schlaf. Es kann alles passieren. Diese Träume haben erstmal in erster Linie, sollten erstmal keine große Bedeutung haben für uns. Ich meine, in unseren Träumen sterben auch Menschen. Ne? Und manchmal auf bestialische Art und Weise. Zumindest bei mir. Ich weiß gar nicht, ob ihr solche Träume habt. Oder in unseren Träumen sterben wir selbst. Und das sind brutale Träume. Oftmals sind solche Träume auch vom Shaitan. Und deswegen sollte man solche Träume nicht weitererzählen. Nicht nur sollte, man darf sie nicht weitererzählen. Viele Muslime erzählen ihre Träume trotzdem weiter. Und das ist ein Trick vom Shaitan. Man muss da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich hatte dazu auch einen Podcast gemacht. Ich müsste nur gucken, Leute, wenn sich jemand auskennt, wie ich die Podcasts voneinander trennen kann, dass ich die Podcasts separat in eine Kategorie reinsetzen kann. Irgendwie kriege ich es gerade hier nicht hin. Das ist immer noch alles in einem Podcast hier drin, auch mit der Sira. Und ich muss das irgendwie trennen. Irgendwie kriege ich das nicht kategorisiert hier auf dieser Plattform. So. Wenn du dann vom Shaitan träumst und das weitererzählst, kann es dazu führen, dass genau der Plan Shaitans aufgeht. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Deine Mutter ist, mashallah, eine sehr, sehr aufrichtige Muslima. Sie lässt sich von nichts abhalten. Und der Shaitan kriegt sie auch nicht. Und was macht der Shaitan? Der Shaitan ist gerissen. Der Shaitan kommt dann und gibt dann zum Beispiel deiner Mutter, gibt dann zum Beispiel dir einen Traum und du bist das Kind. Deine Mutter liebt dich so sehr, natürlich, sie wird für dich sterben, dass du dann kommst und sagst, Mama, ich habe gesehen, wie du getötet wurdest. Du hast dieses und jenes und das war so schrecklich und ich wollte das nicht und keine Ahnung was und so. Und du solltest, du darfst den Traum nicht mehr weitererzählen und erst recht nicht deiner Mutter. Weil vielleicht war das der Plan Shaitans, um deine Mutter zu schwächen, um deine Mutter auf schlechte Gedanken zu bringen. Warum? Du bist die vertrauenswürdigste Person. Ich meine, das wäre auch der beste Plan, das würde ich auch machen. Astaghfirullah al-Azim. Also der Shaitan, der ist echt gerissen. Der Shaitan kennt die Menschen seit Tausenden, wenn nicht sogar Millionen von Jahren. Der weiß genau, wie die Menschen ticken. Er sammelt ja auch die Erfahrung. Er weiß ganz genau, was er gemacht hat. Das heißt, es ist ein harter Feind. Er ist ein harter Feind, aber seine List ist schwach. So steht es im Koran. Er ist ein gerissener Feind. Er kommt mit ganz einfachen Mitteln und versucht, die Menschen zu überzeugen. Und oft funktioniert es. In den meisten Fällen funktioniert es. Und ich sage euch, der einfachste Weg, wenn ihr wisst, ob der Shaitan euch befallen hat oder nicht, und dann machen wir direkt weiter, Undankbarkeit. Undankbarkeit in unserem Alltag. Jetzt gerade, du hast diesen Podcast, hörst du gerade. Hast du heute schon Alhamdulillah gesagt, wirklich von tiefstem Herzen? Hast du dich dafür bedankt, dass du sehen kannst, dass du deine Augen hast, dass du hören kannst, diesen Podcast, dass du gehen kannst, dass du vielleicht nicht so viele Krankheiten oder kaputte Sachen an deinem Körper hast wie andere Menschen oder auch geistig vorhanden bist, dass du diesen Podcast verstehen kannst und das verarbeiten kannst, das, was ich dir mitgebe? Das sind solche Sachen, subhanallah, wenn der Shaitan, wenn du undankbar bist bei solchen Sachen nicht regelmäßig, du musst regelmäßig dafür dankbar sein, dann hat dich der Shaitan, denn Shaitan sagt im Koran, du wirst sie alle undankbar finden, deine Leute. Er sagt, deine Muslime, die Leute, die versuchen dir zu folgen, du wirst sie undankbar finden. Und das ist die erste Stufe, die Shaitan erreichen möchte, weil durch Undankbarkeit geschehen dann immer weitere Sachen, die noch schlimmer sind. Und das ist im Endeffekt die Basis dafür, um schlimme Sachen aufzubauen. Deswegen seid dankbar, nur als kleinen Ratschlag für euch. Wenn ihr mehr dankbar seid, wird euch Allah auch mehr geben. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, die meisten Träume sind die eigene Verarbeitung, so wie ich es gerade gesagt habe. Und die Träume, für diejenigen, die jetzt sagen, aber was ist, wenn ich so einen schrecklichen Traum habe und ich muss mit jemandem darüber reden, mach das. Kein Problem, du kannst mit Leuten reden, die dir helfen können. Am besten ein Scheich, ne, oder eine Scheicha, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte. Das heißt, du kannst einen Bruder oder auch eine Schwester damit konfrontieren, vor allem als Schwester vielleicht dann eher eine Schwester, als Bruder einen Bruder, wenn du dich dabei wohler fühlst. Vor allem, wenn es um andere intimere Themen geht, dann ist es vielleicht angenehmer für dich, dann machst du das einfach und du holst dir dort einen Ratschlag. Das heißt, du gehst nur zu diesen Menschen, bei denen du einen Ratschlag erwartest, der wirklich auch Sinn ergibt. Aber nicht denken Sie, jetzt erzähle ich es meiner besten Freundin oder meinem besten Freund, chalas, wir telefonieren mal eine Stunde, ich erzähle ihm und heule einfach mein Herz aus bei diesen Menschen. Und am Ende weiß er sehr viel oder weiß sie sehr viel über dich, aber kann dir nicht helfen, es bringt nichts. Vielleicht wird das später leider zu einer Waffe zwischen Freunden, dann verwendet man es gegen andere Leute und so weiter. Und deswegen am besten immer vielleicht sogar Außenstehende oder wirklich jemanden, der dir nahesteht, aber bei dem du weißt, der hat Ahnung von Islam, der kann mir vielleicht helfen, der weiß ungefähr in Richtung Träume und so weiter. Aber grundsätzlich kann ich euch schon mal beruhigen, die meisten Träume, 99%, haben erstmal keine wirklich große Wirkung. Oftmals sind Träume subjektive Wahrnehmung und ist ja im Endeffekt eine subjektive Wahrnehmung, aber sie haben meistens gar keine wirkliche Bedeutung und sollten für euren Alltag gar keinen Einfluss haben. Das ist nur das, was ich sagen kann aus dem Umfeld, was ich kenne. Ganz selten haben Träume wirklich eine tiefe Bedeutung, wirklich, wirklich selten. Und ich zum Beispiel hätte keine Ahnung. Ich bin gar kein Traumdeuter. Das ist eine spezielle Disziplin unter Gelehrten, die aber auch nicht zu 100% immer so stimmt. Das heißt, auch ein Gelehrter kann natürlich dort Fehler machen und muss sich darauf verlassen, dass du jedes einzelne Detail eines Traumes auch in deinem Kopf noch hast, weil es wichtig ist, was groß, klein, welche Farbe und so weiter. Es ist sehr, sehr komplex. Bismillah, wir gehen weiter. Wenn du mitten in der Nacht aufwachst, Dann kannst du einfach Koran lesen, wenn du einen schlechten Traum hast. Lies ein bisschen Koran, Ayat al-Kursi, al-Fatiha, und dann weiter schlafen und khalas. Und wenn du Träume von Allah hast, dann sind sie ziemlich deutlich. Wenn du über Sachen träumst, die Allah dir mitgegeben hat, dann ist es meistens eine symbolische Botschaft. Ich gebe dir ein kleines Beispiel, wo die Gelehrten zum Beispiel zu geurteilt haben, aber nur einige, andere haben da immer eine andere Meinung. Und ich sage euch die Meinung, die es dazu gibt. Wenn du jemanden in deinem Traum siehst, der schon gestorben ist und er dann in deinem Traum erscheint, und ich sage jetzt mal, in diesem Traum nichts Großartiges passiert, du hast diese Person gesehen, vielleicht nur Hallo gesagt oder was auch immer, dann heißt es im Endeffekt, ist ein Signal für dich, ist eine ziemlich deutliche Botschaft zu sagen, dieser Mensch, denk an ihn, bete für ihn, mach Dua für ihn. Das sagen dann viele Gelehrte, die sagen, das ist ein Zeichen, mach einfach Dua für diesen Menschen. Und es kann sein, dass Allah diesen Menschen nochmal die Möglichkeit gegeben hat, obwohl dieser Mensch tot ist, dass seine Kinder an ihn denken oder die Leute, die Freunde an ihn denken oder Verwandte an ihn denken, dass sie auch damit Hasanat sammeln können und gleichzeitig diesen Menschen noch helfen können, indem sie Dua machen. Ob das zu 100% stimmt, wie gesagt, gibt es. Dafür gibt es keine Garantie. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte auch die Sahaba regelmäßig, wenn ich mich nicht irre, müsste das immer zu Fajr-Zeiten gewesen sein, dass er gefragt hatte, und was habt ihr im Traum gesehen? Und hat dann die Traumdeutungen mit seinen Sahabis gemeinsam gemacht. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, subhanallah, ihr betet Salat al-Fajr mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Imam. Alleine das schon eine Gänsehaut pur, ich schwör's euch, wo ich euch gerade erzähle. Ich bin so am Lächeln und gleichzeitig könnte gleich fast schon eine Träne runterfallen, subhanallah. Und gleichzeitig redet ihr dann über eure Träume, die ihr gesehen habt und ihr setzt euch dann in so eine Runde und die Sonne ist noch nicht aufgegangen und er erzählt dir A, B, C und so weiter. Subhanallah. Also er hat seinen Sahabe, also seinen Gefährten, also immer geholfen, die Träume zu deuten. So, damit das nicht zu lang wird, wir haben noch einen Teil, der sehr, sehr wichtig ist. Subhanallah, das dauert ja heute irgendwie länger, merke ich gerade. Vielleicht machen wir heute ein bisschen früher Schluss und dafür mache ich dann eine nächste Folge ein bisschen früher, inshallah. So, das zu der Sache mit der Traumverarbeitung. Wir fangen jetzt mit einem anderen Thema an, gucken, wie weit wir damit kommen. Vielleicht geht es auch relativ zügig, ich denke schon. So, als Khadija radiallahu anha davon erfuhr, ging sie zu ihrem Cousin Waraqa ibn Nawfal. Viele von euch haben den Namen vielleicht mal gehört, manche noch gar nicht. Googelt mal danach. Waraqa ibn Nawfal war ein christlicher Gelehrter. Das war der Cousin von Khadija radiallahu anha. Er kannte sich gut aus mit den Schriften, also mit der Bibel, der Christen und der Juden, von beiden. Er kennt die Engel, er kennt die Propheten, er weiß von den Offenbarungen und so weiter. Also es war ein Gelehrter im Endeffekt in verschiedenen Religionen, beziehungsweise vor allem im Christentum. Und er sagte, als er die Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörte und der Offenbarung, als Khadija radiallahu anha, also seine Cousine, ihn darauf hinwies, sagte er, diejenige Person, die zu dir gekommen ist, ist die gleiche, die auch zu Musa gekommen ist. Also er meint Jibril a.s. Der zu dir gekommen ist, dieser Erzengel, ist auch zu Musa a.s. gekommen. Und dann sagte noch Waraqa ibn Nawfal, das ist ein sehr bekannter Satz von ihm, ich wünschte mir, ich wäre noch ein junger Kerl, wenn dein eigenes Volk dich vertreiben wird. Und das hat er gar nicht böse gemeint. Also er wollte dabei sein, weil er schon Glauben geschenkt hat, das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlebt hat. Im Endeffekt siehst du auch dort eine Traurigkeit, so der wäre gern dabei, er hätte gern die Geschichte miterlebt. Aber er war halt älter und ist ein bisschen früher schon verstorben und das war im Endeffekt so sein Wunsch gewesen, aber khair inshallah. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie? Weil er sagte ja, ich wünsche mir, ich wäre noch ein junger Kerl, wenn dein eigenes Volk dich vertreiben wird. Dann fragte der Prophet, sie werden mich vertreiben? Meine eigenen Leute? Dann sagte der Waraqa ibn Nawfal, ja, es gab keinen Menschen, der das Gleiche behauptete wie du, mit derselben Botschaft wie du, der nicht vertrieben wurde. Also es war schon bei allen Propheten so, bei dir wird es nicht anders sein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste zu diesem Zeitpunkt, die Botschaft wird sehr, sehr schwer. Es wird eine große Herausforderung. Und wir wissen ganz genau, was sie mit ihm gemacht haben. Die Kuffar damals, sie warnten vor ihm, sie beleidigten ihn, sie bekämpften ihn, sie bespuckten ihn, sie haben versucht, ihn zu ermorden, alles Mögliche. Also das ist ja wahr geworden. Und sie vertrieben ihn im Endeffekt. Direkt zu Beginn wurde gegen ihn ja vehement gekämpft. Vor allem Leute, die höhere Positionen besaßen, weil sie sich angegriffen fühlten durch ihn. Ne? Ihr Geld, ihr Business, ihr Hab und Gut geht auf einmal kaputt. Zu Waraqa ibn Naufal, wahrscheinlich hat sich jetzt der ein oder andere die Frage gestellt, wie kann das denn sein, wenn er sagt, ja, ich denke schon, dass du recht haben wirst, warum hat er dem nicht geglaubt? Dass er ihm nicht geglaubt hat, das kann man jetzt so nicht sagen. Erstmal befinden wir uns hier am Anfang des Islams, also man weiß noch nicht mal genau, was das war. Das heißt, es kam jetzt erstmal eine Botschaft, die er dementsprechend richtig eingeordnet hat oder zugeordnet hat, wo er sagte, das ist das, was auch Musa a.s. passierte. Nämlich, dass Waraqa ibn Naufal als eine Art Hanif, also als Hanif bezeichnet wird, was so etwas ist wie einer, der den wahren und sauberen und den ganz klaren Monotheismus gelebt hat. Über solche Leute gibt es auch ein Urteil im Islam. Viele sagen, dass sie halt separat verurteilt werden oder dass sie sogar ins Paradies kommen. Manche sagen, sie werden noch geprüft und so weiter. Also das sind Leute, die man nicht zwingend oder direkt als Kuffar, also als Nicht-Muslime bezeichnet. Einfach aus dem Grund, weil sie schon der monotheistischen Religion gefolgt sind. Davon gab es nicht mehr so viele, aber es gab immer noch welche und man darf denen ihr Haq nicht nehmen. Und dementsprechend wurde oder wird bei ihm so geurteilt, dass er ein Hanif ist. Also er ist ein Monotheist gewesen. Ob dieses Monotheistische, was er dort gelebt hat, am Ende reicht oder nicht, das ist eine Sache, die zwischen ihm und Allah geregelt wird. Und da mischen wir uns so nicht ein, beziehungsweise als Menschen urteilen wir da erstmal so nicht. Und es wird uns auch nicht helfen, vor allem in Bezug auf seine Person, weil ansonsten ja so viel mehr über ihn meines Wissens nach es nicht existiert, um das besser beurteilen zu können. Es hat nun sehr lange gedauert. Manche sagen 40 Tage, manche sagen ein halbes Jahr, manche sagen ein Jahr, manche sogar gehen auf 2 Jahre, bis dann die nächste Offenbarung kam. Also von der ersten Offenbarung bis zur zweiten vergingen vielleicht fast sogar 2 Jahre. Es gibt eine Überlieferung, die nicht authentisch ist, die sich auf diese Zeit bezieht. Doch warum erwähne ich nun einen Hadith, der schwach ist oder sogar durchgefallen, vielleicht sogar erfunden worden ist oder was auch immer? Ich sage es, damit man weiß, dass es falsch ist. Denn diese Hadithe werden ja verbreitet. Und nicht alle Hadithe, die bekannt sind oder verbreitet werden, sind auch wahr. Warum werden nicht authentische Überlieferungen mitgegeben? Das hatte ich schon mal in der allerersten Folge des Sira des Propheten erwähnt, sallallahu alaihi wasallam. Das hat den Hintergrund, dass man weiß eben, was richtig und was falsch ist. Es gibt ja viele Hadithe, die einfach verbreitet werden, die entweder schwach sind oder erfunden worden sind. Und einfach nur für irgendwelche eigenen Zwecke verwendet werden, um irgendetwas mit dem Islam, also man instrumentalisiert den Islam, erfindet Hadithe und das ist damals leider ziemlich oft passiert, wo dann Leute Hadithe erfunden haben, wo sie sich zum Beispiel in einem Krieg gefunden haben und dachten, ja, der Prophet hat gesagt, diejenigen, die mit dieser Flagge dort und dort rumlaufen, an diesem und diesem Ort und so, was auch immer, so irgendwelche Hadithe einfach erfunden haben, subhanallah, wie man über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einfach lügen kann. Und diese Hadithe sind dann vielleicht im Internet gelandet, irgendwann im Laufe der Zeit einfach aufgelistet. Sie sind teilweise auch in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim und so weiter. Solche Sachen werden dort trotzdem aufgelistet und das ist sehr, sehr gut und sehr wichtig. Denn genau so kann man ja davor warnen und man kann die Klassifizierung direkt einsehen, oh, das sind aber erfundene Hadithe und es gibt dort und dort ein Problem, damit man sieht, dass es erfundene Hadithe sind. Ansonsten werden sie ja weiter verbreitet und man weiß gar nicht, ob sie erfunden sind oder nicht, weil sie nicht aufgelistet werden. Dann könnte man vielleicht sogar den Eindruck erwecken, ja, sie haben sie extra nicht aufgenommen. Guck mal, diese Muslime, die wollen diese Hadithe nicht. Aber ihr kennt dann diese Muslime, die Leute, die dann gern den Islam angreifen. Die sagen, guck mal, das ist ein Sahih al-Bukhari. Ist Sahih al-Bukhari immer Sahih? Nein, das wissen wir. Das heißt zwar Sahih al-Bukhari, das Werk heißt so. Sahih al-Bukhari heißt nicht, dass alles Sahih, also alles richtig und stark und authentisch ist. In Sahih al-Bukhari gibt es Überlieferungen, die nicht authentisch sind, damit eben darauf hingewiesen wird. Nicht, dass es Imam Bukhari bewusst gemacht hat, Rahimallah, dass das er extra gemacht hat und reingesetzt hat, sondern er hat nicht extra falsche Hadithe genommen, damit er den Leuten das Falsches beibringt, eben damit er das Richtige beibringt. Ich denke, dass ihr meinen Punkt schon verstanden habt. Nun haben wir den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der erfunden ist. Also ihr wisst Bescheid, deswegen sage ich es euch jetzt, damit ihr nicht schockiert seid für das, was ihr jetzt hört. Vielleicht hat es der ein oder andere gehört und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man darüber berichtet, denn dieser Hadith wird oftmals verwendet von Leuten, die den Islam nicht mögen, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ein schlechtes Licht zu rücken. Az-Zuhri sagte, dass Urwa mir sagte, von Aisha radiallahu anha. Bis hierhin wäre das an sich gar kein Problem, denn viele Hadithe funktionieren so und dann wird der Sanad, also dann wird die Überlieferungskette auch kontrolliert und so weiter. Doch das Problem beginnt jetzt. Nämlich sagte er, dass Az-Zuhri sagte, Urwa sagte mir, dass Aisha sagte, radiallahu anha, die Offenbarung hörte für eine Weile auf. Also nach der ersten Offenbarung zum Beispiel kam dann lange Zeit nichts, so lange, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam traurig wurde. Gemäß den Berichten, die uns erreicht haben, so heißt der Hadith, gemäß den Berichten, die uns erreicht haben, war er so traurig, dass er mehrmals versuchte, sich von hohen Bergen zu stürzen. Aber jedes Mal, wenn er auf einen Berggipfel stieg, um sich hinunterzustürzen, erschien ihm Jibril und sagte, O Muhammad, du bist wahrhaftig der Gesandte Allahs. Und daraufhin würde er sich beruhigen und erleichtert fühlen und zurückgehen. Als die Offenbarung für eine lange Zeit aufhörte, würde er dasselbe wieder tun. Und als er einen Berggipfel erreichte, würde Jibril ihm erscheinen und dasselbe zu ihm sagen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich bin gerade mit meinem Kopf in 15 Sprachen, gerade was auch immer. Ich versuche gerade direkt zu übersetzen. Inshallah khair. Also, kurz zusammengefasst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam soll so verzweifelt gewesen sein, weil eine ganze Zeit oder eine lange Zeit die Botschaft nicht gekommen ist, dass er sich versucht hatte, das Leben zu nehmen. Mehrmals. Und Jibril alaihi salam hätte ihn immer wieder davon abgehalten. Erst einmal haben wir inhaltlich, legen wir das Inhaltliche beiseite. Wir gucken erstmal auf das Technische. Denn in dem Text selbst, in dem Hadith selbst, steht drin, dass gemäß den Berichten, die uns erreicht haben, das sagte Urwa, ne? Er sagte, gemäß den Berichten, die uns erreicht haben. Das heißt, Urwa sagt nicht, von wem die Berichte stammen. Das ist schon ein großes Problem. Du kannst ja nicht sagen, einfach Leute haben uns gesagt. Wer hat es dir gesagt? Wer hat die Berichte denn überliefert? War das vielleicht irgendeiner, der für Lügen bekannt ist? Allahu alam, das weiß man nicht. Aber selbst wenn wir das jetzt nicht beachten und nur den Inhalt uns versuchen anzuschauen, dann sehen wir, dass da steht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so verzweifelt war, dass er sich das Leben nehmen wollte, ernsthaft. Ne? Obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sum ist, also obwohl er eigentlich gar nicht in diese Richtung irgendwas machen könnte, er ist geschützt vor solchen Sachen, das ist eine große Sünde, sich das Leben zu nehmen. Das ist keine kleine Sache. Und das hat auch Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, auch so kommentiert. Er sagt, das ergibt gar keinen Sinn und das sagen auch viele weitere Gelehrte. Und deswegen sagen sie auch, das ist Mursal oder beziehungsweise ist nicht Mursul. Also es gibt keine Bindung, es gibt gar keinen Link, man weiß gar nicht mehr, wer wem was gesagt hat. Und damit ist der Hadith schon durchgefallen. Die Hadith-Wissenschaft ist da sehr, sehr streng. Und wir gehen jetzt mal davon aus, der Hadith wäre stark. Der Inhalt würde aber den Hadith schon wieder außer Kraft setzen im Endeffekt. Denn, wie schon ich gerade sagte, es geht hier um Selbstmord. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so niemals beabsichtigt und uns niemals so gelehrt. Und es wäre auch gegen jegliche islamische Prinzipien und es würde einfach gar keinen Sinn ergeben. Außerdem ergibt es ja auch gar keinen Sinn im Hadith selbst nochmal, für diejenigen, die vielleicht zwischen den Zeilen gehört haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam soll ja nicht nur einmal versucht haben, sich das Leben zu nehmen, offenbar, sondern beim ersten Mal, nach der ersten Offenbarung, als es lange dauerte, und später bei weiteren Offenbarungen. Wenn ich sag jetzt mal ernsthaft, mir das Leben nehmen wollte, so depressiv gewesen wäre beim ersten Mal und dann kamen trotzdem die Offenbarungen, dann bin ich beim zweiten, dritten Mal wahrscheinlich nicht mehr so verzweifelt und bin erst beruhigter und würde dann nicht noch einmal versuchen, mich umzubringen oder mich von einem Berg zu stürzen, was auch immer. Es ergibt einfach gar keinen Sinn. Es widerspricht seiner Sündenfreiheit, eben dem der Isma, auf Arabisch müsste es sein, also al-Masum, und vor allem bei solchen großen Sünden. Wenn wir hier schon von Suizid sprechen und solche Sachen, Leute, ich gebe euch nur ganz kurz eine kleine Randnotiz dazu. Suizid ist im Islam auf jeden Fall haram, gehört zu den Kabair, ist eine große Sünde. Wenn ihr Hilfe braucht, sucht die Hilfe, geht, holt euch professionell Hilfe. Es ist nichts Verwerfliches. Es gibt mittlerweile auch muslimische Psychologen. Du kannst auch zu einem normalen Psychologen gehen. Geh von mir aus seinen Imam, kombiniert, aber geh zu jemandem, der ein Profi ist und ein Experte ist und dir dabei helfen kann. Denk nicht, ja komm, Allah macht schon für mich alles gut und ich sitze zu Hause rum. Nein, Allah hat diese Menschen Psychologen werden lassen, damit sie auch der Umma beziehungsweise dir helfen. Es gibt ja auch Ärzte, wo du hingehst, du sagst ja auch nicht, komm, Allah macht das schon irgendwie. Natürlich hilft Allah und alles geschieht nur durch die Hilfe Allahs, aber du musst dich auch bewegen. Allah hat dir die Möglichkeit gegeben und deswegen nutzt das, inshallah. So, das war für mich jetzt eine schwere Geburt, um ehrlich zu sein, diesen Podcast aufzunehmen, auch wenn das immer für euch so einfach rüberkommt, wie ich das vielleicht hier und da mache. Es ist viel Arbeit, es ist viel, viele Gedanken gehen mir durch den Kopf. Ich muss immer schauen, dass ich die Sortierung nicht durcheinander bringe, dass ihr das nicht durcheinander kriegt. Und vielleicht gibt es ja von euch jetzt schon Feedbacks. Ich wäre euch sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir Feedbacks gebt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das am besten per E-Mail macht. Auf Instagram lese ich leider nicht mehr alle Nachrichten. Ich schaffe es zeitlich nicht mehr. Es tut mir leid. Also bitte nicht arrogant aufnehmen. Ich schaffe es nicht. Ich habe zu viele Follower und ich kriege zu viele Nachrichten. Das ist Fakt einfach und deswegen komme ich da nicht mehr hinterher und ich kann mir dann nicht mehr die Zeit nehmen. Meine E-Mail ist allerdings immer bereit. Also die E-Mail ist auch öffentlich zugänglich. Die kann man überall suchen, bei Google finden. Einfach Isan Bayern E-Mail. Da findest du contact@isanbayern.com meistens. Dort kannst du eine Mail hinsenden mit einem Feedback und wenn du andere Sachen hast, dann bitte nicht per E-Mail, weil ich sonst eigentlich nur per E-Mail eher, ja, ich biete halt Beratungsgespräche an und dann werde ich halt dort nur per E-Mail kontaktiert oder sei es durch andere Leute wegen anderen Fragen, aber bitte nicht jetzt kommen und sagen, ey, darf ich an Ramadan ABC machen, dafür ist die E-Mail nicht gedacht. Nicht, dass ihr dann traurig seid und denkt, so, warum antwortet er mir nicht. Per E-Mail lese ich alles, versprochen. Aber Antworten tue ich vielleicht auch nicht auf alles, aber ich lese alles und ich nehme mir das dann zu Herzen, wenn ihr da irgendwelche Feedbacks mir mitgebt. Jazakumullahu khairan und bitte, bitte, bitte verzeiht mir nochmal, dass es lange gedauert hat. Macht Dua für mich, mir ging es miserabel in den letzten Monaten, wirklich miserabel. Also auch für mich privat, gesundheitlich, alles war durcheinander und ich habe jetzt wirklich alles nochmal genommen, die ganze Kraft genommen, um euch diesen Podcast aufzunehmen und bereitzustellen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.